Nimm mal deine Bibel. Ich möchte sagen, dies ist ein Buch. Ein Buch. Okay, das sind Blätter drinnen. Also ein Buch. Das hat man früher, ging man und hat das gelesen in Bibliotheken. Wer ist noch von der Zeit, wo man in Bibliotheken ging, wo man lesen tat? Ja? Wer hat noch ein Buch zu Hause? Amen. Also ich möchte dir ermutigen, dieses Buch mitzubringen. Auch unterwegs. Ich habe oft gesehen, wenn ich im öffentlichen Verkehr bin, fragen Leute, was ist das für ein Buch? Wir haben in den 70er, 80er Jahren, waren wir ein bisschen schüchtern, haben wir das Buch angemalert mit verschiedenen lebendigen Farben, dass die Menschen nicht entdecken, dass es eine Bibel ist. Aber du kannst dich recht outen. Ich finde das stark, dass wir, ich möchte dich ermutigen, eine Bibel mitzubringen, eine Bibel zu tragen. Abhängig, ja, die Bibel ist immer so groß wie dein Glaube, also mein Glaube ist scheinbar nicht so groß. Ja. Aber wir haben diese Verheißung Gottes und er möchte dich führen, er möchte dich leiten und er hat diese Verheißung in dein Leben. Denn Gottes Wort ist wahrhaftig. Amen. Schau mal zu deinem Nachbarn, sag Gottes Wort ist wahrhaftig. Halleluja. Apostelgeschichte 8, Vers 36. Apostelgeschichte 8, Vers 36 sagt es, und als sie auf die Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, sieh, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und ich möchte heute als Thema der Predigt bringen, was hindert dich? Was hindert dich? Vater, wir danken dir, Herr, dass du der Gott bist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit. Wir danken dir, dass du wunderbare Verheißung hast. Wir danken dir, dass dein Wort wahrhaftig ist, dass deine Zusagen real sind. Wir danken, dass du der Gott bist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit. Und wir danken dir, Herr, dass du heute, Herr, eine wunderbare Verheißung hast für deine Kinder. Herr. Komm, Heiliger Geist, führe uns in deiner Kraft. Wir proklamieren deinen Segen, Herr, und danken dir in Jesu Namen. Amen und Amen. Die Bibel berichtet uns eine interessante Geschichte. Es ist das erste Mal in der Bibel, wo wir sehen, dass Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes Zweck der Evangelisation gebeamt werden. Wer ist von der Zeit von Star Wars? Ja, wer kennt den, die ganze Enterprise und wo die Menschen gebeamt wurden? Und die Bibel erzählt uns hier, und das ist interessant, in Apostelgeschichte 8, da haben wir interessante Geschichte von einem Mann, der gebeamt wurde. Und ich dachte, was für ein Grund würde Gott haben, einen Menschen zu beamen? Das muss schon sehr eilig gehabt haben. Und die Bibel sagt uns, ich lese Luther, Apostelgeschichte 8, Abvers 26, aber ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Da stand er auf und ging hin. Und sieh, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, ein Mächtiger der Kandanzi, der Königin von Äthiopien, für alle Finanzen verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun reiste er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sagte zu Philippus, geh hin und halte dich an diesen Wagen. Vers 30, da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sagte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sagte, wie kann ich es, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, den er las, war, er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist er vor seinem Scherer. So hat er seinen Mund nicht aufgetan, in seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben ist von der Erde weggenommen? Da fragte der Kämmerer den Philippus, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Da begann Philippus zu reden und ausgehend über die Schriftstelle predigte ihn Jesus. Als er nun auf der Straße dahin kam, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer, sieh, das Wasser. Was hindert es, dass ich getauft werde? Philippus aber sagte, glaubst du von ganzem Herzen? Dann ist es erlaubt. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten. Und beide stiegen ins Wasser hinein, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als er aber aus dem Wasser herauskam, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, aber er zog seine Straße fröhlich. Das ist eine gigantische Geschichte. Wäre das nicht ein super Film? Es ist das, was Gott in unserem Leben tut. Und dieser Kämmerer, nachdem er begeistert war, nach dem, was Gott in seinem Leben sagte, was hindert es? Was hindert mich noch? Welches ist der Hindernis, dass ich mich taufen lasse? Und ich möchte dich mal ermutigen, zuzulassen, dass Gott in deinem Leben hineinkommt in einer Fülle. Die Bibel sagt, dass wir das Recht haben, ein Leben in Fülle zu haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht fragst du dich, wieso ist mein Leben nicht in Fülle? Was hindert mich? Was hindert mich, in Fülle zu leben? Ich habe letzte Zeit ein bisschen die Bibel geschaut und ich habe gemerkt, interessant, dass Gottes Verheißung in unserem Leben, dass Gottes Wort in unserem Leben, er möchte, dass wir gesegnet sind. Glaubst du, dass Gott möchte, dass du gesegnet bist? Amen. Und der Gott, er hat etliche Schlüssel uns gesandt, damit wir gesegnet werden. Und ich habe eins entdeckt, was mich schockiert hat. Schockiert, das hat mich schockiert. Weißt du, ich dachte immer, wir Christen, Gott kommt, um die Christen zu segnen. Also Christsein ist das Wichtigste. Weißt du, wie viel Mal das Wort Christen in der Bibel vorkommt? In Luther einmal, zweimal, in Elberfelder einmal. Weißt du, wie viel Mal das Wort Israel vorkommt? In Elberfelder 1846 Mal. Weißt du, wie oft das Wort Deutschland vorkommt? Brasilien, viel größer. USA. Weißt du, wie viel Mal das Wort Juden vorkommt? In Luther 323 Mal. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, und ich merke immer wieder, und wir als Christen, wir nehmen sehr viele Verheißungen, die zum Volk Israel sind. Weil wir, die Bibel sagt uns, durch Jesus Christus sind wir eingepropft in diesem Oliven, in diesen Ölbaum. Und ich sagte mir, nein, Jesus ist ja eigentlich, Jesus gibt es ja vor dem es die Welt gab. Also Jesus ist Gott. Und dann, wenn du die Bibel öffnest, da war ich wieder enttäuscht. Ich als echter, in Offenbarung 5, Vers 5, da sagt er, und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, wo das im Siegel offen geht. Sieh, es hat einer überwunden. Und dann nennt er Jesus. Er sagt, der Löwe, der aus dem Stamm Juda kommt, die Wurzel David, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Ich möchte sagen, da oben sitzt ein Jude. Zweimal wird er benannt durch jüdische Bezeichnungen, sei es die Wurzel von Judas, sei es, wo er den Löwe. Und ich möchte dir eins sagen, eine Voraussetzung, die wichtige Voraussetzung, damit du gesehen hast, was dich am meisten hindert, dass du gesegnet bist, natürlich ist, wenn wir Jesus nicht nach dem Standard in der Gnade füllen. Aber ich denke, ein großes Hindernis unser Leben ist, dass wir haben vergessen, wer unser großer Bruder ist. Wir haben vergessen, dass Gott hat ein Volk geschaffen, ein Volk gesegnet. Und er sagt zu Abraham, ich werde segnen, wer dich segnet. Aber auch das Gegenteil. Wir als Gemeinde Jesu Christi haben 1700 Jahre auf dem Volk Israel gehauen. Die Bibel hat sehr viele Verheißungen über Israel. Ungefähr in Bezug auf spezifische sind 17. Und davon haben 13, abhängig von der Auslegung, schon 14 sich schon erfüllt. Drei werden sich noch erfüllen. Und die nächste, die sich erfüllen wird, ist, dass alle Völker werden gegen Israel kämpfen. Hast du schon gemerkt, dass etwas in unseren Herzen in dieser Richtung geht? Wir haben vergessen, dass wir aus Gnade errettet wurden. Was hindert mich, gesegnet zu sein? Oft, wenn wir Jesus in unserem Herzen aufnehmen, wenn wir anfangen, mit Gott zu gehen, passiert das in unserem Herzen, was im Herzen von Lucifer passiert ist. Wir werden stolz. Wir haben vergessen, dass unsere Rettung kommt aus Israel. Ich finde es gigantisch. Die Bibel sagt, dass Gott wird Israel zusammenführen, das ist schon passiert. Und er sagt, und später, nachdem sie alle zusammen, dann wird Gott in Israel wirken. Sagt nicht, vorher wird er wirken. Aber wir haben immer unseren Finger und wir als Kinder Gottes, wir, die wir gelöst wurden von jeglicher Vergangenheit. Ich fand heute wunderbar die Predigt von heute Morgen über, du bist tot. Gott hat alles vergeben. Denn früher warst du tot. Ich müsste mich heute morgens an eine Geschichte erzählen. Es ist im Nordosten Brasilien passiert. Ein Mann, er war einer von den Gangstern. Er ist erschossen worden von der Polizei. 7 Schüsse hat er bekommen. Und wo er beerdigt werden sollte, kam ein Junge, hat die Hand aufgelegt und er ist wieder zum Leben zurückgekommen. Und dann wurde er wieder angeklagt, weil er hatte ja einen Haufen Verfahren gegen ihn. Und der Richter, ich weiß nicht, ob er ein Christ war oder nicht, und er hat der Staatsanwaltschaft gefragt, glauben Sie an Wunder? Sagt der Staat, ich glaube nicht an Wunder. Sagt er, dann ist dieses Prozess überfällig. Weil wir haben von Notar einen Todesschein von diesem Mann. Der Arzt hat bescheinigt, dass er tot ist. Und wenn du nicht an Wunder glaubst, dann ist er immer noch tot. Also haben wir keinen Fall. Also dieser Fall ist geschlossen. Denn einen toten Mann kannst du nicht. Ja. Wisst ihr, Geschwister, dass wir tot sind für die Sünde? Dass Gott unsere Sünden vergeben hat? Dass wir in der Gnade Gottes gehen dürfen? Dass er uns führt in Kraft und in Wahrheit? Gottes Verheißung in unserem Leben. Wie ist, oder besser gesagt, was will Gott uns? Wenn wir mal Psalm nehmen. Und ich finde gigantisch, in was für einer Fülle David uns schreibt. Und obwohl David schon vor dem Windows 10 gelebt hat, er hat eine Fülle an Erkenntnis über unser Leben. Und er hat einen Psalm geschrieben, um uns zu erklären, wie kann ich gesegnet sein oder besser zu sagen, was hindert mich, gesegnet zu sein. Öffne mal deine Bibel in diesem Psalm. Psalm 37 natürlich. Er sagt, Vers 1, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch über die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Dann sagt er Vers 3, hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich. Und dann Vers 4, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie Mittag. Und dann sagt er, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über dem, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Und er sagt, alles steh ab vom Zorn über Bösem. Und er sagt, all das, was geschieht, er sagt, habe deine Lust am Herrn. Wir haben nochmal diese Aussage in Hohelied. Da geht es um Lust zu haben an deinem Partner. Wenn wir gesegnet in der Gnade Gottes möchten die Verheißung Gottes in unserem Leben in Anspruch nehmen, geschehen etliche Dinge in unserem Leben, wo wir merken, es geht uns so wie diesem Kämmerer. Was hindert mich, gesegnet zu sein? Und ich möchte sagen, das Erste, was uns hindert, gesegnet zu sein, ist der Glaube. Der Glaube. Glauben wir wirklich? Glauben wir, dass Gott das? Die Bibel sagt von Johannes, den Täufer, sein Vater, er war von Los aus, war er auserwählt, damit er seinen Dienst hat, wo er in dem Tempel hineinkam und dann auf einmal erschien der Engel des Herrn. Und er hat sich sowas von erschrocken. Er wusste doch, Gott war da. Wissen wir, dass Gott da ist? Wissen wir, dass Gott gegenwärtig ist? Dass Gott dich in seiner Gnade führt? Wenn wir glauben, dass Gott da ist, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann nehmen wir in Anspruch sein Wort und wir glauben sein Wort und wir machen es aus mit ihm. Mit ihm. Unabhängig, was du tust. Und das ist etwas, was ich vor etlichen Jahren durfte erfahren. Wenn du etwas für den Herrn tust, besprichst du es mit dem Herrn? Ich erinnere mich damals, eines Tages war Kollekte und Zehnten und kam vorbei und ich nahm so etwas und meine Frau sagte, wie hast du entschieden, wie viel du gibst? Naja, damals, du machst dein Portemonnaie auf und betest und du willst den höchsten Schein, aber der siehst du an und erinnerst dich an deine Schulden oder findest du die Mittler. Dann sagt sie, warum fragst du nicht Gott? Frage Gott. Sag ich, boah, da habe ich noch niemals drüber nachgedacht, Pastor. Frage Gott vorher. Wenn Gott in seiner Gnade, wenn wir glauben, dass Gottes Wort wahrhaftig ist, wenn wir glauben, dass er der Gott ist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit, wenn wir wissen, es gibt wirklich einen Gott, so, und das ist, was er hier sagt in Kapitel 37, sagt er in Vers 5, bring dem Herrn, befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Wir glauben wirklich, dass wir mit unserer kleinen Intelligenz, dass wir mehr wissen als Gott und dass wenn wir vorläufig Nachteile haben, dass wir nicht gesegnet sein werden. Es gibt zwischendurch sehr viele Kämpfe. Und ich habe diese Tage, bin ich auf Psalm 115 gestoßen. Und da habe ich gemerkt, in was für einer Dimension Gott uns führt. Er sagt nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und Wahrheit. In Vers 9, Israel vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Er sagt, der Herr segnet euch mehr und mehr, Vers 14, euch und eure Kinder. Was hindert den Segen Gottes in deinem Leben? Und ich sehe immer wieder, wie Jesus, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist, wie er seinen Jüngern, und er spricht über eine Qualität von Glauben. Er sagt, Kleingläubige. In Vers 18 von Psalm 37 sagt er, der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Erbe wird ewiglich bleiben. Wenn wir in der Gnade Gottes gehen, Gott ist der Gott, der Leben schafft und es gibt kein Leben außer Gott. Du kannst noch so einen gut konditionierten Planeten finden von den Billionen Planeten, was es gibt, aber wenn Gott nicht das Leben da hineingepflanzt hat, ohne Gott gibt es kein Leben. Es gibt kein Leben in Fülle ohne Gott. Es gibt keine Freude ohne Gott und es gibt keine Liebe ohne Gott. Denn wo Freude ist, wo Liebe ist, wo Gnade ist, da hat Gott es hineingepflanzt. Selbst in etlichen Orten, wo wir es oft nicht verstehen können. Wo Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, so hat er uns die Voraussetzungen gegeben, damit wir die Hindernisse, die der Feind in unserem Leben gestreut hat, damit wir sie entfernen können. Und es beginnt unser Leben in der Kraft Gottes zu gehen, wenn wir anfangen zu erkennen, dass wir in der Liebe Gottes gehen. Im Fall vom Kämmerer, da kam er und sagte, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Wir haben um 2 Wochen haben wir ein Tauffest und ich habe gesehen, die Geschwister, die sich für die Taufe entscheiden, wir beten immer ganz spezifisch, weil es sind die angefochtesten Wochen, Tage ihres Lebens. Wenn du dich entscheidest, wenn du anfängst in der Kraft Gottes, in der Gnade Gottes, wird der Feind dich brutal anfechten. Ich erinnere mich, im Wende-Jahr 2000 haben wir uns damals entschieden, Frühgebet ins Leben zu rufen. Es hat 4 Jahre gedauert, bis wir den Durchbruch schafften. Es waren so viele Herausforderungen. Es kamen so viele Anfechtungen vom Feind in unserer Familie. Es war so eine Dimension von, ich sage, Mensch, das kann ja nicht normal sein. Wieso sind so viele Anfechtungen? Und ich habe eins gelernt, Jesus nennt Satan den Ruler, den Herrscher dieser Welt. Und er wird immer versuchen, dich wegzubringen von der Gnade, von der Liebe und hauptsächlich dich zum Schweigen zu bringen, dass du den Menschen nicht von der Gnade Gottes liebst. Die zweite Sache, die uns hindert in diesem Durchbruch, ist, dass wir den Glauben nicht weitergeben. Denn es liegt Kraft. Und das ist das Wunderbare. Die Bibel sagt, die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Deswegen sind die Leute, die lange Haare haben, haben viel Kraft. Die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Kraft. Du kriegst neue Kraft, wenn du das Evangelium verkündigst. Hast du schon gemerkt, die Evangelisten, wie powerful die sind? Ich dachte immer, sie sind gute Evangelisten, weil sie powerful sind. Dann auf einmal habe ich etliche Geschwister gekannt, vor dem sie Evangelisten wurden und nachher. Und dann habe ich entdeckt, sie sind nicht Evangelisten, weil sie powerful sind, sondern sie sind powerful, weil sie Evangelisten sind. Wenn du anfängst, Gottes Werk, wenn du anfängst in Gottes Reich, wenn du anfängst als Gottes Botschafter zu arbeiten, dann verteidigt Gott dich. Dann fängt Gott an, dein Leben. Dann fängt Gott an, Neues zu bringen. Dann fängt Gott an, seine Liebe und Gnade in deinem Leben hineinzubringen. Und dann auf einmal kommt Kraft. Ich erinnere mich, eines Tages, wir waren unterwegs und da waren etliche Geschwister, die waren auf dem Weg nach dem Süden, wo meine Schwiegereltern wohnen, 1200 Kilometer von uns. Und da waren Leute auf der Straße und wie es so kam, sind wir am Ende, ist unser Auto hat ein Problem gegeben, wir haben angehalten, fingen an mit denen zu reden und ich staunte, ich sage, dieses Auto, das dürfte eigentlich nicht diesen, auf einmal merkte ich, Gott hat da eine Begegnung geschenkt. Wisst ihr, Geschwister, es gibt viele Menschen, die warten auf so einen Schuhkarton und oft kannst du so etwas verursachen, aber du kannst auch dieser Schuhkarton sein, dass du dort und wo die Zivilisation und die europäische Mentalität uns dahin gebracht hat, dass Politik und Religion du nicht weitergeben kannst und du denkst, Christus ist Religion, also hältst du dich zurück, du lebst 10 Jahre mit einem Kollegen, aber redest nicht von der Liebe Gnade Gottes. Was hindert dich, gesegnet zu sein? Wenn wir über Taufe sprechen, in Johannes 8, 31 sagt er, wenn ihr an meine Worte festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Durch was? Durch sein Wort. Und das ist das Wunderbare, Jesus, sein Wort. Wenn wir die Bibel betrachten im Alten Bund, da kam Gott und hat dem Volk Manna gegeben. Und die Juden, die kommen zu Jesus und sagen, Mose hat uns Brot vom Himmel gegeben, sagt Jesus, das war nicht Mose, es war mein Vater. Und dann sind die Schriftgelehrten empört und wo Jesus dann sagt, dass er ist das Brot des Lebens. Und er sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da setzt er die Verheißung für die Errettung. Und da sind alle empört, denn sie hatten damals noch nicht Philosophie oder Psychologie studiert. Es waren Fischer oder es waren einfache Bauern. Und mit so einer Aussage konnten sie nichts tun. Und was sie nicht merkten, ist, dass da, wo Gott uns führt und wo die Gnade Gottes in unserem Leben und wo Gott das Manna geschickt hat, es symbolisiert über Jesus Christus. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 4, sagt er zu Satan, wo Satan ihn versucht und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und dann sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort. Er kommt und ersetzt das Wort als Brot. Das bedeutet, oft sind wir verhindert, gesegnet zu sein, weil wir nicht die Nahrung nehmen. Wie oft, und das finde ich interessant, die Bibel nennt Brot, also Nahrung. Wie oft nimmst du Nahrung am Tag zu dir? Hauptspeisen? Ja. Verschiedene Hauptspeisen. Dann gibt es ja natürlich noch all die Gänge in den Hauptspeisen. Und dann gibt es noch hin und wieder Naschen. Ich weiß, ihr tut das nicht, aber ich tue das manchmal. Und dann gibt es noch so eine zufällige, wo du was siehst und wo du eine Weintraube, einen Joghurt, und das ist ja nicht Naschen, das ist zusätzlich. Und dann gibt es die Nahrungsergänzungsmittel, die du nimmst. Das bedeutet, dass du an einem Tag, wie viel Mal an einem Tag widmest du dich der Nahrung? Wie oft? Wenn du sagst, Flüssigkeit auch Nahrung ist. Einmal? Wenn jemand immer nur frühstückt, ich habe mal dieses Fasten gemacht, nur frühstücken, 40 Tage, oh boy, kein Steak, nichts Salziges, keine Soße, keine Macaroni, oh boy, nur immer Brot und Butter, jeden Morgen, dann fühlst du dich schwach, du fühlst dich schwach, aber du hast doch gegessen. Du fühlst dich schwach. Oft fühlen wir uns schwach im Glauben. Wir sagen, aber ich habe doch gegessen. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der Psalmist sagt, wer seine Lust hat an dem Herrn, Wenn du die Lust an etwas hast, dann ist dir nichts zu viel. Dann ist dir überhaupt nichts zu viel. Ich sprach diese Tage mit einer lieben Schwester, sie ist länger Zeit nicht da. Sagt sie, ja, sagt sie, ich bin jetzt schon ein halbes Jahr nicht da, aber es ist für mich weit ab und es ist schwierig für mich, die Stadt zu durchqueren. Und übrigens sagt sie, ich kann erst in 3 Monate kommen, weil im Moment bin ich in Kanada. Ich sage, okay. Also in 6 Monaten bis hier zu kommen war schwierig, aber im Moment ist sie in Kanada. Wir merken oft gar nicht die Wege, wie wir, wenn unsere Lust an etwas ist und das sind Dinge unmöglich. Und dann will die Ehefrau ein Herd kaufen. Dann schaut der Ehemann, das ist so teuer. Und er spart schließlich für ein Auto. Das ist ja viel wichtiger. Und er hat schon ein Auto, aber das ist nur ein Auto. Er möchte ein Auto. Ein Auto, was auch ein Stereogeräusch macht. Man kann nicht verstehen, wieso die Frauen nur ein Autochen brauchen, das ihn von A zu B bringt. Die Männer brauchen nicht ein Autochen, das sie von A zu B bringt. Sie brauchen ein Auto, das zeigt, dass sie ein großes A und ein großes B sind. Und das ein Stereogefühl in dem Auto. Ich habe mal ein Auto gemietet, wir waren unterwegs in Amerika und er hatte nur dieses Auto, das war ein kleines Auto und ich zünde das Auto, das war so ein Motorchen, das sagt, ein Mann kann nicht mit einem Auto fahren, das macht. Ein Auto muss brummen, ein Auto muss Power haben. Ein Auto kommst du an der Ampel und du brummst, dass die Sache nur zu fliegen. Aber du hast nicht Geld. Zu Hause für die Notwendigkeit, die deine Frau hat. Wenn wir unsere Lust an etwas haben, hast du schon gemerkt, dass wir das Ziel erreichen? Du hast die Lust, einmal Urlaub irgendwo in Huxtebuge zu bringen. Und du schaffst es, du tust zusammen, du ratst zusammen, aber du hast einen Nachbar, dem geht es schlecht. Und der bräuchte vielleicht ein paar Münzen, um ihm zu helfen. Aber wir haben nicht die Freude daran. Die Bibel sagt, hab deine Freude am Herrn. Wenn du verliebt bist, und ich bin jetzt in einer Phase, hast du schon gemerkt, was passiert, wenn Menschen verliebt sind? Die kommen sich immer näher. Und desto näher sie sich kommen, desto mehr Kinder kommen. Halleluja. Jemand fragt dir mal, welches ist die Voraussetzung, damit Leben entsteht? Weißt du, welches die Voraussetzung ist, damit Leben entsteht? Liebe, ja. Also du kannst lieben, jemand hier und jemand da, und es steht kein Leben. Die Voraussetzung, damit Leben entsteht, ist, wenn zwei Wesen, bitte versteht mich nicht falsch, okay, der höchste Grad an Intimität, der höchste Grad, bewirkt die Voraussetzungen, dass Leben entstehen kann. Da muss aber schon viel Intimität sein, damit Leben entsteht. Wir möchten oft Menschen zu Jesus bringen, versteht mich bitte nicht falsch, in Jesu Namen. Der höchste Grad an Intimität bringt Leben. Und deswegen sagt Gott, wir sind seine Kinder. Und er hat uns bevollmächtigt in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir, wenn wir Gottes Wort verkündigen, dass die Kraft seines Geistes dieses Wort beflügelt und dass Menschen werden, ergriffen werden von der Leidenschaft, von der Kraft, von der Fülle. Sie werden in Buße gehen. Auf einmal wird ihr Herz anfangen zu schlagen. Auf einmal werden sie sagen, wie die Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz, wo er mit uns redete? Ich habe mich erinnert, diese Tage in der Fußgängerzone, ich redete mit einem und es war so wunderschön zu sehen, wie Gott ihn führte. Und er sprach über Gott und über Vater. Und ich sagte dir, ob du es glaubst oder nicht, ob du Vorbilder hast oder nicht, Gott ist ein Vater und er liebt dich, wenn du ihn in deinem Leben hereinlässt. Und er fing an zu weinen. Er sagt, ein Vater, der liebt. Wisst ihr, Geschwister, das gleiche Wort, wenn es nicht beflügelt wird vom Heiligen Geist, und das ist das Wunderbare, wenn wir in Intimität mit Gott gehen, wenn wir unser Kämmerlein haben, wenn wir unsere stille Stunde haben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von der jeglichen Wort, und da entsteht Leben durch das Wort, dann wird jemand durch das Wort befruchtet, dann wird jemand durch das Wort in der Gnade, und dann auf einmal nach diesem Moment geschieht das, dass du auf einmal, es gibt keine größere Kraft, keine größere Freude, als wenn du jemanden zu Jesus geführt hast. Hast du schon mal gemerkt, wie dich das froh macht? Diese Tage habe ich jahrelang versucht. Ich habe es im Frühgebet erzählt. Ich habe einen Kollegen, er ist Professor und er unterrichtet in einem Bibelseminar das Thema Evangelisation. Und sie hatten eine Prüfung und sein Schüler ist zu spät gekommen. Die Prüfung war schon zu Ende, er kam, er wollte noch Prüfung machen. Er sagt, tut mir leid, ich hatte dich gewarnt, wenn du nicht zur Zeit kommst. Und er war dabei, in diesem Fach durchzufallen. Und dieser Professor, er kam nach Hause, er hat einen Nachbar, den hat er schon lange Jahre evangelisiert. Auf einmal kommt der Nachbar zu ihm und sagt, ich möchte dir nur mitteilen, ich habe diesen Jesus aufgenommen, mit dem du mir immer genörgelt hast. Er sagt, und wie hast du getan? Ja, sagt er, ich war im öffentlichen Verkehr und da war ein Jugendlicher. Und er fuhr zu einer Prüfung von Evangelisation und er hatte die Unterlagen und tat das da im öffentlichen Verkehr, tat er da durchlesen und ich saß bei ihm beiseite und ich fragte, was machst du? Auf einmal hatte er diese Worte mit Feuer. Diese Worte. Dann hat er seinen Namen genannt, das war sein Schüler, dem er durchfallen hat lassen bei einer Evangelisation. Der hat seinen Nachbar evangelisiert, den er als Professor über 10 Jahre nicht hat geschafft, zu Jesus zu bringen. Und er sagt, ich wollte diesen Burschen durchfallen lassen in Fachevangelisation. Wisst ihr, Geschwister, wir merken oft gar nicht, was für Kraft wir haben, wenn wir uns entscheiden. Und das bedeutet auch, wie wir heute gehört haben, entscheide, mach es mit Gott an. Welche sind meine Termine? Ich erinnere mich vor vielen Jahren, wo mir das bewusst wurde über Israel. Und ich hatte oft sehr viele Urlaubsorte in anderen Ländern gemacht. Und ich habe mich an dem Jahr entschieden, ich will meine Urlaube so viel wie möglich in Israel machen. Wenn ich eine Urlaubsgesellschaft möchte segnen, dann ist eine in Israel. Wenn ich Menschen möchte Gewinn machen lassen, dann ist es, wenn es auch so wenig, weil da möchte ich in einem Land investieren, ich möchte nicht schauen, was am günstigsten ist, ich möchte schauen, was ist am besten. Und ich erinnere mich damals bei den ersten Reisen, wir haben so viele Kontakte gemacht, dass wir nachher anfingen, von unserer Gemeinde aus Israel Reisen zu machen. Und ich merkte, wie gesegnet ich wurde, wo wir angefangen haben, auch wie bis heute, wir unterstützen Missionare in Israel. Und wo ich auch mal gemerkt habe, wir haben den Fokus ganz weggebracht von dem Ziel Gottes, weil Gott liebt jemanden nicht nur nach der Transformation. Gott kommt zu Jakob und sagt, ab jetzt heißt du Israel. Aber wo Gott sein Volk bezeichnet, sagt er, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Nein, er sagt Jakob. Jakob, der Betrüger, der es nicht packt, der es nicht schafft voranzubringen. Ich bin der Gott Jakobs, auch nicht nur der Gott Israels. Gott ist dein Gott auch da, wo du noch versagt hast, da, wo du es noch nicht auf der Reihe bringst, da, wo du so gerne würdest, all diese Dinge erfüllen und wo es für dich eine Last ist, weil du denkst, das ist ein Gebot, die Bibel sagt, hab deine Lust an dem Herrn. Und wenn du deine Freude an dem Herrn hast, dann beginnt er in deinem Leben, was hindert dich? Eins, was uns hindert, ist, wenn wir zu sehr in der irdischen, humanistischen Denkweise gehen. Wir werden zu sehr geprägt vom Humanismus. Und das hat im Bereich mit so vielem zu tun, dass wir uns wagen, ein Urteil zu fällen, wo Gott ein Land Israel gegeben hat und sagt, das ist sein Land. Und wir fragen, nein, es gibt, glaube ich, Lösungen, weil da sind andere Völker. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir uns distanzieren von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Und er segnet dieses Volk. Und obwohl schon so viele versucht haben zu zerstören, er segnet dieses Volk. Er segnet dieses Volk, obwohl wir als Land die größte Verfolgung, die jemals ausgelöst wurde gegen das Volk Gottes, das liegt auf uns. Und wir merken oft gar nicht, wie wir weitergehen in dieser Mentalität, wo wir vergessen haben, die zu ehren, die uns den Messias gebracht haben. Was hindert meinen Segen? In Römer Kapitel 6, ab Vers 1. Da sagt der Herr uns in Vers 6, unser frühes Leben endete mit Christus am Kreuz. Und da spricht er über die Taufe. In der Taufe, da sagt der Gläubige, dass er mit Jesus Christus gekreuzigt ist. Wir sind mit Jesus Christus, sind wir gestorben. Das bedeutet, du bist nicht mehr anklagbar, weil deine Vergangenheit ist tot. Du bist so wie dieser Mann, du bist tot. Und ein Toter, nachdem er tot ist, ist alles gelöscht. Und wir sind und wir waren tot, wir sind in Christus Jesus. Er hat am Kreuz auf Golgatha, hat er unsere Sünde, wurde er getötet. Diese Verfehlen, die wir taten, sie hatten den Todesurteil und dieser Todesurteil wurde verstreckt. Und er sagt, wir sind mit Christus, sind wir am Kreuz gestorben. All die Vergeltungen, die unsere Sünden verdient haben, die sind am Kreuz gestorben. Wir sind tot für die Sünde. Wir sind nicht mehr in Schuld. Jemand hat die ganze Schuld bezahlt für dich. Vergangenheit, Present und Zukunft. Du bist vergeben worden. In Vers 3 sagt er, alle, die den Namen Jesu Christi getauft wurden, haben Anteil an seinem Tod. Der Gläubige rechnet sich tot für die Sünde der Welt. Und das ist, sehen wir in der Taufe, sinnbildlich, Beerdigung des alten Menschen durch die Entscheidung für Jesus und Umkehr für die Sünde. Ich habe einen guten Freund, er ist in einer Gemeinde, es ist eigentlich eine sehr gute Gemeinde. Einzige Ding, was ich auszusetzen habe in dieser Gemeinde, sie predigen, Johannes der Täufer hat mit Wasser getauft, aber Jesus sagt, ich taufe euch mit dem Heiligen Geist. Also sie taufen nicht mit Wasser, sie haben nicht die Wassertaufe. Und er hatte sehr viele Herausforderungen in seinem Leben, da war sehr vieles. Und er ist schon wirklich lange Christ, er ist schon ein reifer Christ. Und eines Tages kam er zu seinem Freund und sagt, was hindert mich, gesegnet zu sein? Und dieser Freund kam zu ihm und sagte, was hindert dich, dich im Wasser taufen zu lassen? Gibt es irgendeine Doktrin, die euch verbietet? Sagt er, eigentlich nicht. Dann sagt er, schau mal, die Bibel zeigt uns, dass Gehorsam ist besser als Opfer. Und Taufe ist ein Gehorsams. Taufe errettet nicht. Was dich errettet, ist der Glaube an Jesus Christus. Aber er sagt, gib doch mal diesen Gehorsamsschritt. Und er hat das damals gesprochen mit seiner Frau. Sie war damals nicht gläubig. Und er hat sich taufen lassen. Bei der Taufe hat seine Frau sich bekehrt. Seine Tochter hat das so bewegt, dass die beiden mal nicht gestritten haben. Dass was Neues reingekommen in seinem Leben. Und er sagte, ich habe eins entdeckt. Jesus Christus bräuchte sich nicht taufen lassen. Aber die Bibel sagt, er tat, was dem Vater gefiel. Er wollte das Vaterherz erfreuen. Und wie wunderbar ist, wenn dein Ziel ist, dem Nächsten zu erfreuen. Dem Nächsten zu erfreuen. Und wir kennen oft die Liebessprache von dem Nächsten. Wir wissen, wie wir jemand Freude machen können. In der Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. In Vers 4 von Römer 6. In der Taufe wird unsere alte Natur, unser Ich und die Selbstsucht begraben. Und ich möchte wirklich sagen, oft was uns hindert, gesegnet zu sein, und ich hatte eigentlich ein super Bild mit Matrix, mit ein paar Befehle von Visual Basic in Bezug auf Programmierungssprache, das fand ich wirklich super. Und dann war ein zweites Bild, und das war das, und das habe ich meiner Frau gezeigt. Das war mein Fehler. Also jetzt haben wir dieses schlichte, schöne Liebesbild. Das ist doch ein schönes Bild, nicht? Es ist wirklich ein schönes Bild. Ein schönes Bild. Ein bisschen schönes Bild. Und da sagt, sehen wir auf den Weg, das Kreuz ist vorne und er kommt raus. In was für einer Form ist diese Hülle? Ein Herz. Der Apostel Paulus sagt, wenn wir die Liebe nicht haben, und ich finde oft, als wir, und wir hauptsächlich, wir Evangelikalen. Und ich möchte jetzt etwas sagen, was für uns zerschmetternd ist. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir als Evangelikale irgendwie die Liebe nicht erfasst haben. Wie sind wir richtend, Anschuldigung, anklagend in diese Pandemie zugegangen, auf medizinische Autoritäten, die nur das Beste wünschten, die nur Gesundheit wünschten, versuchten, das Beste zu tun. Die Liebe, in der Gott uns führt, in der Gnade, wo wir in der Liebe Gottes gehen. Von Vers 5 bis Vers 8 in Römer 6, denn wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Wir sind im geistlichen Tod auferstanden mit Christus. Und wenn du weißt, wer du bist, und das ist interessant, wenn du Menschen kennst. Ich erinnere mich eines Tages, mein jüngster Sohn, er hatte sich interessiert für ein Auto. Es ist ein EQ4, das ist so ein elektrisches Auto. Und er sagt, Papa, ich würde gerne mal das Auto mal sehen. Kannst du mit mir mal in einem Händler reingehen? Ich sage, okay, ich hatte mir gar nicht vorgestellt. Und er geht rein und sagt, mein Vater ist ein Vorstandsvorsitzender von einem CEO, von einem großen Unternehmen. Und wir möchten uns ein EQ4 ansehen, bitte. Du, der hat mit einer Autorität gesprochen. Der Mann hat uns das Auto gezeigt, hat uns Möglichkeiten gegeben, einmal umzufahren und alles. Da waren verschiedene Leute an der Reihe, die vor uns waren. Ich sage zu meinem Sohn, was hast du da angestellt? Ja, sagt er, wir hatten nicht so viel Zeit. Und ich dachte, wenn ich da nur sage, bitte könnten wir, würde der Mann es uns nicht lassen. Ich habe eins gelernt, wisst ihr, Geschwister, wenn jemand weiß, wer er ist, hat ein ganz anderes Auftreten. Oh boy, wenn du weißt, dass du der Sohn vom CEO von da oben bist, wenn du weißt, dass du in Christus erneuert bist, wenn du weißt, dass alles, was du hast, ist gut, alles Böse wurde zurückgelassen, du bist eine neue Kreatur, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus, du bist gesegnet, du bist gewollt, du bist reich, Gott wird dich führen, der Feind hat nichts an dich, denn der Herr ist mit dir, dann ergibt sich auf einmal, dass diese Selbstanklage, diese Minderwertigkeitskomplexe, dieses alles auf einmal geht weg. Aber was hindert dich, ein Leben in Überfluss zu leben? Was hindert dich? Was hindert, dass wir in der Kraft Gottes gehen, dass wir nicht in Anspruch nehmen, sondern wir kommen und wir versuchen, wir proklamieren, aber irgendwie in unserem Leben können wir es nicht erfassen. Gott hat so wunderbare Worte in unserem Leben. Es gibt einen Unterschied. Ob du einen Schluck Wasser trinkst oder ob du in einen Pool untertauchst. In Hesekiel hat der Prophet zwei verschiedene Aussagen, Kapitel 37, Kapitel 47. Er sagt, einmal sagt er, kommt er im Tal der toten Knochen. Total knapp. Und Gott sagt, meinst du, diese Knochen können leben? Meinst du, diese Knochen können leben? Was hindert dich, gesegnet zu sein? Ich sage, Gott, ich nach dem Motto, ich weiß nicht, aber du weißt es. Große Antwort, sehr weise Antwort. Und Gott sagt, sprich zu diesen Knochen. Knochen, es komme Leben in euch. Und er sagt, nachdem ich das gesprochen habe, und dann sagt er, im anderen Kapitel sagt er, und es kam ein Strom vom Tempel, Strom, das bis zu den Knöcheln ging. Und er sagt, ich ging noch 500 Ellen, ging bis zu den Knien, bis zu den Lenden. Und dann, desto weiter ich ging, desto tiefer ging ich. Und auf einmal war ich so tief, dass ich nur noch schwimmen konnte und ich wurde getragen von dem Strom. Und die Richtung hat der Strom bestimmt. Ich habe nur dafür gesorgt, dass ich oben blieb, aber ich habe nicht mehr die Richtung bestimmt. Die Richtung hat der Strom bestimmt. Wir sind oft so, dass wir selbst bestimmen wollen. Mitarbeiter kennen schon, ich erzähle immer diesen Witz, den mein Vater erzählte. Er erzählte, dass er es war von Russland, ob es da wirklich geschehen ist. Er sagte, war ein Mann, der hatte zwei Freundinnen und sagte, Gott, wem soll ich nehmen? Da kam ein Freund und sagt, lass Gott entscheiden. Und er ist mit dem Pferdewagen ist er gefahren und da waren die Wege, die trennten sich. Sagt er, ich lasse die Leine los, Gott, du entscheidest, wer meine zukünftige Frau sein wird. Naja, die Pferde sind in eine Richtung gegangen. Nach 25 Jahren unglückliche Ehe sagt er, Gott, ich hätte vielleicht doch nicht an der Leine ziehen sollen. Wisst ihr, Geschwister, wir machen so viel. Wir sagen laut, Gott, komm bald wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Wir sagen, Gott, ich möchte gehen, Herr, sende mich. Und dann kommt Gott und sagt, wir brauchen jemand dort in einem ganz armen Land. Sagst du, nein, Gott, hier bin ich nicht berufen. In meiner Berufung sah ich einen Strand. Ich sah so wunderschöne Leute am Strand, Sonne, ich sah eine Hängematte, das ist meine Berufung. Und Gott sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich lebe schon etliche Jahre auf diesem Planeten. Und ich muss sagen, wenn ich zählen würde, wie viele Menschen ich zu Jesus gebracht habe, Das Problem ist nicht, wie viel du gebracht hast. Das Problem ist, wenn du deine Lust am Herrn hast und am Anfang des Tages nicht mal dich die Arbeit gibst, dich vorzubereiten. Ich erinnere mich, eines Tages war ich unterwegs, ich hätte können jemand zu Jesus bringen, aber ich hatte keinen Flyer dabei, ich hatte keine Bibel dabei, ich hatte eine Karte vergessen und im Moment ging genau die U-Bahn und ich hatte das eilig. Bereiten wir uns vor am Anfang des Tages, Gott, was möchtest du für mich? Begegne jemand, Herr. Herr, was hindert mich, gesegnet zu sein? Ich möchte deine Augen haben. Ich möchte die Menschen sehen, wie du sie siehst. Wenn jemand in Not ist, ich möchte ihn begegnen. Ich möchte, dass wirklich in meinem Leben dein Kreuz sichtbar wird. Ich möchte, dass Menschen erkennen, dass ich den Tag anfange. Ich erinnere mich damals, wo wir Frühgebet angefangen haben. Und das war einer von den Gründen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch so ein alter Rechner. Wer kennt noch die Fernseher, die vorne so einen Bulb hatten? Du stellst den Fernseher an und dann gingst du Kaffee machen und zurückkommst, dann langsam war er schon hochgefahren. Das dauerte. Und so bin ich am Morgen. Meine Frau, die freut sich immer, wenn ich morgens aufwache. Weil ich wache nicht auf, ich wache an. Das geht langsam. Und dann gehe ich unter die Dusche und dann nach etlichen Stunden und dann komme ich zum Frühgebet und im Frühgebet dann werde ich wach. Da sagt meine Frau, das muss was Gutes sein, dass mein Mann wach macht, also wir machen Frühgebet. Und ich habe gemerkt, dass auf einmal im Frühgebet, wo die Bibel sagt, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen. Es gibt eine ganz besondere Gnade der Gabe, wenn Christen sich versammeln. Und wenn wir es noch versammeln im Wort, wenn wir es versammeln im Gebet, wenn wir uns versammeln, dass wir in seinem Haus sind, wenn wir uns versammeln, wenn wir unter Geschwister sind und wenn wir dann noch in der Gnade Gottes zur Fürbitte für den Herrn kommen, auf einmal kommt etwas Gigantisches. Und ich habe gemerkt damals am Anfang im Frühgebet, wie viele Sperren, wie viele Blockaden in meinem Leben auf einmal gegangen sind. Ich habe mit meiner Frau damals haben wir Kampagne gemacht. Wir sind auf dem Berg, wir waren auf dem Tal, wir haben gefastet, wir haben gegessen. Wir kamen im Frühgebet, wir kamen im Spätgebet. Und wir hatten Erwartungen, wir glaubten, Gott würde führen. Und er hat ein Wunder nach dem anderen gemacht. Ich hatte damals nicht träumen können, dass meine ganze Familie, obwohl ich das Wunsch war, dem Herrn dienen würde. Aber wir haben, und wenn wir anfangen nach Gottes Wort, nicht nach unseren Gedanken, nach Gottes Richtlinien, nicht nach unserer politischen Einstellung, nach Gottes Heiligen Geist und nicht nach dem, was heute die Zeit cool nennt, in der Gnade Gottes gehen, dann auf einmal fängt Gott an, all die Hindernisse wegzunehmen. Auf einmal fängt er an, in unserem Leben uns Kraft zu geben. Wir können in der Geist, in diesem neuen Leben, das Gott uns schenkt, in Römer 6, Vers 4. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Gott hat für dich ein neues Leben. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Wie wunderbar ist, wenn wir Neues haben. Bei irdischen Dingen werden neue Dinge mit der Zeit alt. Diese Tage sah ich ein Profil von den sozialen Medien, einen guten Freund von mir. Er war Kollege von mir in der Schule. Auf einmal sage ich zu meiner Frau, sage ich, Schatz, schau mal, wie alt der geworden ist. Und meine Frau hat einen Lachanfall bekommen. Sie schaute mich an, schaute dem an und fing an zu lachen. Ich sah als positiv das. Sie freute sich, dass ich nicht so alt aussehe, wie der Kollege sah. Aber wir merken oft gar nicht, dass die Zeit vergeht. Und das ist ein Problem manchmal, wenn du alleine lebst, wenn du mit Menschen, wenn du Kinder bekommst, dann merkst du, okay, ich habe Kinder, jetzt habe ich Enkel. Irgendwo könnte es schon sein, dass ich schon reif bin. Aber wenn du niemals einen Spiegel vor dir hast, wir merken oft gar nicht, wie wir den anderen richten, aber wenn wir uns nicht sehen, wir sehen nicht das, was der Feind angestellt hat, wie viel in dieser Zeit wir auf einmal verloren haben. Wie viel wir verloren haben. Traf eine sehr liebe Schwester. Die war vor, nächstes Jahr sind es 30 Jahre, wo wir damals die brasilianische Gemeinde gegründet haben. 30 Jahre, my goodness. Das bedeutet, alle, die meine Medienfreunde, die unter 30 Jahre, Mensch, die lebten damals noch nicht. My goodness. Wie die Zeit vergeht. Und sie kam und damals ist sie gegangen und wir hatten damals, und ich sagte damals, unser Ziel ist es, Familien, ganze Familien. Sie sagt, das ist zu krass. Das ist so krass, man macht aus ein bisschen die Welt, ein bisschen das. Und ihre Familie ist in so eine Tragödie hineingegangen. Sie war vor etlichen Sonntag quasi hier. Und sie ist in meinem Alter. Sie sagte, hätte ich es damals gewusst. Ich sage, weißt du, die Bibel sagt, wenn wir glauben, wie die Schrift es sagt, Johannes 7, 38, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt in Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nie. Geschwister, wenn Gott uns führt, wer unser Hirte ist, und er sagt, er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. Und wenn ich auch wandere im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mir. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und er bringt das noch weiter. David, er wurde verfolgt und er sagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du schenkst mir voll ein. Ich sage, das war dieser Junge, der vor dem Goliath stand. Und er wusste, wer er war. Er wusste, Goliath war groß, aber er wusste, der Goliath geschaffen war, der war in ihm. Und er wusste, dass wenn Gott mit mir ist, wenn Gott in mir ist, wenn Gott bei mir ist, wenn Gott in meinem Leben ist, ist nichts unmöglich. Aber dazu muss ich in der Gnade, in der Liebe und hauptsächlich in der Demut gehen. Ah, Geschwister, alle Männer, die Gott erhoben hat, die mussten erst durch den Tal, die mussten erst durch die Wüste, die mussten erst in der Gefangenschaft, die mussten erst als Sklaven, wo Gott sie geformt hat, wo Gott sie vorbereitet hat, weil er weiß, dass der Feind wird versuchen, dich anzugreifen. Er wird versuchen, dass du nicht mehr im Geist gehst. Da braucht nur jemand etwas Negatives über dir sagen, eine Lüge über dir verbreiten. Und wie schnell gehen wir in der Horizontale und empören uns und sind nicht mehr bei ihm, sind nicht mehr in seinem Wort, haben nicht mehr den Genuss, diese Mahlzeit zu nehmen. Diese Mahlzeit, wo Gott uns führt, wo wir in der Gnade gehen, wo wir in der Liebe Gottes gehen, wo wir den Tag mit dem Herrn beginnen. Ich sprach diesen Tag mit einem lieben Bruder, ich habe ihn ermutigt, Frühgebet zu bringen. Er sagte, wunderbar, ich habe schon lange eschatologischen Erkenntnissen über die Offenbarung, die möchte ich im Frühgebet geben. Ich sage, lieber Bruder, früh am Morgen isst man Frühstück, nicht Mittag. Mittag Fleisch kriegst du Mittag, wenn du schon länger wach bist. Wir möchten nächstes Jahr, wir werden die Bible Service, wir werden Bibelschule Donnerstagabends, wir möchten auch wirklich Bibellehre geben. Aber früh am Morgen, Ermutigung. Die Person ermutigen. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen am frühen Morgen, wenn wir ein Meeting haben, wenn wir nicht wissen, wie es vorangeht, wenn Menschen uns fertig gemacht haben, wenn wir Angst haben, in die Schule zu gehen. Da brauchen wir ein Wort der Gnade, ein Wort der Liebe, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Kraft, ein Wort, das uns sagt, ich kann gehen, ich brauche keine Angst zu haben. Gott ist mit mir und wenn ich auch wandere im finstern Tal, Gott ist mit mir. Gott ist mit dir, Bruder. Gott ist mit dir. Gott hat eine Verheißung in deinem Leben und kein Teufel der Welt kann etwas dir antun, wenn der Herr es nicht lässt. Warum haben wir zugelassen, dass der Feind uns mit Lügen schlägt, mit Ängste? Wir sind so eine Angstgeneration. Wir sind so geprägt in so vielen. Und wir sagen, Mensch, wie schlimm ist der Krieg? Die Heizungspreise steigen. Wir haben tausende Leute in der Ukraine, die haben ihre Familienangehörigen verloren. Wir haben nicht einmal unsere Knie gebeugt für sie, aber wir sind empört, dass die Preise steigen. Wo ist unser Herz geblieben? Wo ist die Gnade? Wo ist die Fürbitte für dieses Volk? Wo ist die Bereitschaft, Menschen zum Evangelium zu bringen? Was hindert dich? Bei verschiedenen Personen, es gibt verschiedene Dinge, die uns verhindern, die uns hindern, die uns behindern. Und wenn wir behindert sind, sind wir nicht im vollen Zuge alle unseren Gliedern, sondern etliche Glieder sind verstummt. Oft, weil wir sie nicht gebraucht haben. Wenn du etwas lange Zeit nicht brauchst, dann werden die Muskeln sie atrophieren und du kannst sie nicht mehr gebrauchen. Wenn wir unsere geistlichen Muskeln nicht lernen, sie zu benutzen, nicht daran glauben, dass Gott gute Pläne hat für meine Kinder werden nicht sterben, sie werden nicht untergehen, sie werden nicht abdriften, sie werden nicht versagen, sie werden siegreich sein, sie werden gefährlich sein für die Hölle, denn sie werden mit Gott gehen in Jesu Namen. Wie wunderbar ist, wenn wir können für unsere Kinder beten. Und das ist das Wunderbarste, was Gott uns gegeben hat. Unabhängig, wie viele Feinde du hast, unabhängig, was sie dir antun, kein Mensch kann dich hindern, für ihn zu bitten. Ist das nicht wunderbar? Ich sprach mit einer Person, das mal vieles Böses an. Der hat mich so fertig gemacht damals, hat mich gefeuert, sagte, und alles, was ich kann gegen dich machen, werde ich machen. Ich sage, eins kannst du nicht gegen machen. Du kannst nicht hindern, dass ich für dich bete. Und er hat 25 Jahre später hat auch Jesus aufgenommen, preist den Herrn. Aber wir können in der Gnade Gottes, wir haben Jesus sagt, in der Gnade Gottes, wenn wir in der Liebe Gottes gehen, da sagt der Mensch, lebt nicht vom Brot allein. Und ich möchte dich ermutigen, wenn etwas ist, das uns hindert, ist es gewöhnlich, weil wir in einer Distanz sind. Ich sprach mit einem liebes Ehepaar und einer von ihnen sagte, mein Partner, er schreit mit mir. Ich sage, warum schreit jemand? Jemand schreit, weil eine große Entfernung ist. Dann schreit man. Weil man denkt, der andere hört uns nicht. Und oft schreien Menschen, weil wir nicht Zeit gehabt haben, zuzuhören. Zuzuhören. Weißt du, dass 99% von deiner Berufung ist, zuzuhören? Aber sie sind oft so zu von Tätigkeiten, dass wir nicht zuhören können. Und wir sind zu beschäftigt, um zuzuhören. Ah, es ist ein Joke von einem Pastor in Brasilien, der hat immer so ein, er kommt und er sagt, ich gebe dir ein bisschen mein Ohr. Und er hat gewöhnlich so ein Kunstohr hier raufgetan und nimmt er und gibt er den hier. Kannst du mir, ja? Und so müssen wir mal die Leute unseren Ohr geben, zur Verfügung stellen und lassen, dass wir hören. Stehen wir bitte auf. Ich möchte heute für dich beten, dass die Hindernisse, die dein Leben bestimmt haben, dass die Ängste, dass das, was dich weggebracht hat von der Gnade, dass da, wo du nicht mehr in dieser Freude bist, wo in diesem Weg, muss an diese Person denken, die sagt, auf dem Weg, es ist so klein, so allmählich, wo wir uns distanzieren. Und oft muss Gott eine Krise schicken, damit wir wieder zurückkommen zu der Berufung, zu der Kraft, zu der Freude. Vielleicht bist du heute da und sagst, eines Tages ging ich mit Gott nicht. Aber ist etwas dazwischen gekommen? Ist jemand dazwischen gekommen? Ich dachte, es wäre ja nicht schlimm. Ist noch nicht Christ, kann Christ werden. Ist doch nur eine Party, ist doch nur ein Club, ist doch nur eine Nacht. Ist doch nur einmal ausgehen, ist doch nur ein Film. Und dann auf einmal ist was dazwischen gekommen und das hat dich distanziert. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Er kann wiederherstellen, er kann alles neu machen. Wenn Jesus etwas neu macht, ist es besser als vorher. Und vielleicht schaust du heute zu und da sind so viele Dinge geschehen. Du sagst, ich kann nicht. Ich möchte sagen, du brauchst doch nicht, aber er kann, wenn du es zulässt. Und wenn du willst, bete einfach mit mir. Sag einfach, lieber Vater im Himmel, ich brauche dich. Herr, schenke mir die Kraft zu wollen. Und ich lade dich ein, Herr Jesus. Komm in mein Leben. Vergib meine Sünden. Ich erkenne dich als meinen Herrn und Heiler. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Bibel sagt, wenn wir dieses Gebet von Herzen sprechen, werden wir Gottes Kinder. Werden wir Gottes Kinder. Du bist ein Kind. Du kannst dich noch so distanziert haben von der Familie, aber dann stirbt die Queen und dann auf einmal kommst du zurück. Du bist Familie. Und so ist bei unserem König. Durch seinen Tod bringt er uns zurück. Wir gingen alle wie die Schafe irre. Wie viel Falsches haben wir nicht alles gemacht? Wie viele Fettnäpfchen sind wir getreten? Und irgendjemand hat mal gesagt, das bringt doch nichts, du kannst nicht. Ich habe damals mit 16 Jahren kam eine liebe Schwester. Sie war meine Sonntagsschullehrerin. Sie hat mein Leben geprägt wie keine andere. Ihr Name war Nelly Hubert. Und sie hat mir gesagt, wenn du das mit Liebe zu Jesus tust, ist egal, du Schuhputzen tust, egal ob du Sonntagsschuldienst machst. Aber wenn du Jesus liebst, wirst du was für ihn tun wollen. Tu es aus Liebe. Und so viele Menschen, die Jesus brauchen. Ich möchte dir eins sagen, wenn Menschen dich anschreien, in Wirklichkeit sagen sie, ich brauche Jesus. Und ich möchte heute für dich beten, dass diese Behinderung, die deine Berufung stoppen, diese Behinderung, die machen, dass du nicht mehr in der Fülle lebst, diese Behinderung, die dir die Freude, den Sieg, Karabasurien, das gestohlen hat.
Die Bibel sagt, und siehe, ich mache alles neu. Da war dieser schlimme Räuber am Kreuz. Der hat so viele Menschen kostbare genommen, der war so ein Schlawiner, in seinem Tod hat er das Größte noch genommen. Das ewige Leben. Und er wusste, wie man das macht. Er hat nicht viel Umwege gemacht. Er kannte die Zeit. Er wusste, die Zeit ist kurz. Und er wusste, ich habe alles falsch gemacht. Aber hier ist jemand, der kann alles richtig machen. Und er wusste, wir bleiben vielleicht nur ein paar Sekunden. Und er schaut dir an und sagt, denke an mich, wenn du in deinem Reich bist. Hat nichts erstattet, was er gestohlen hat. Hat nicht große theologische Bekenntnisse gemacht. Er hat sich an Jesus gerichtet mit aufrichtigem Herzen. Und irgendwie für Jesus, es war der Einzige, der ihn verstehen konnte. Denn er war auch am Kreuz. Er hatte auch diese Schmerzen, die Jesus hatte. Und ich denke, Jesus hat sich irgendwie ein bisschen geborgen gefühlt. Da war jemand. Die Jünger haben ihn verlassen. Aber da war jemand. Und er sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Unabhängig, wie viel er falsch gemacht hatte. Er hat nicht mal um Verzeihung gebetet, hat kein Gebet wiederholt. Wurde nicht getauft, hat nicht einen Integrationskurs, einen Glaubenskurs gemacht, kein Mal im Frühgebet gekommen. Heute wirst du mit mir im Paradies. Vielleicht Zeit. Und ich möchte für dich beten. Während ich bete, lass dich vom Heiligen Geist leiten, was dich hindert, in der Fülle Gottes zu gehen. Was dich hindert, dass wir immer nur an den Mammon streben. Was dich hindert, in Fülle, Selbstlosigkeit. Was dich hindert, in Gehorsam. Was dich hindert, in Einheit. Was dich hindert, dich anleiten zu lassen. Vater, im Namen Jesu, wir danken dir, dass du ein großer, ein guter Gott bist, Herr. Ich beanspruche jetzt die Autorität durch deinen Namen. Und im Namen Jesu von Nazareth, Herr, jede dämonische Unterwerfung, Herr, jede feurigen Pfeil der Hölle gegen das Leben deiner Kinder, widerstehen wir im Namen Jesu, Herr. Herr, da wo der Feind uns hindert, Herr, gesegnet zu sein, wir nehmen in Anspruch die Verheißung deines Wortes. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit. Ich bitte jetzt, komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, komm im Herzen deiner Kinder, Herr, und entferne alle Ängste, alle Befangenheit, Herr, da, wo, Herr, das alte Leben noch nicht gestorben ist, da, wo die Ablehnung sich zurück, Herr, beruft auf Ungerechtigkeit durch den Vater, Herr, auf Vernachlässigung durch die Mutter, Herr, in Alleinegang, Herr, in dem Kinderheim, Herr, abgelehnt, Herr, all das, wo unsere Seele sich sehnt nach Anerkennung, Herr, durch das Blut Jesu Christi hast du uns Kinder Gottes gemacht, Herr. Wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir sind gesegnet, wir sind, Herr, erneuert, wir sind ausgerüstet. Wir dürfen der Kraft, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Verheißung. Du gehst mit uns, wir sind nie allein. Dein Wort ist unseres Fußes leuchten. Dein Heiliger Geist wohnt in uns. Keine Macht der Hölle kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Herr, das verheiße ich im Leben deiner Kinder. Vater, ich bitte dich, Herr, für diese Jugendliche, Herr. Herr, die so lange kämpft, Herr, mit dieser Gewohnheit, Herr. Du bist der Gott, der Heilung bringt, auch in jegliche Gewohnheit. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, komm mit Heilung. Herr, ich bitte dich, Herr, für diese Mutter, Herr, die immer diese Todesgedanken hat. Vater, in Jesu Namen, du bist gekommen, damit wir leben und Leben in Fülle haben. Herr, ich bete dir für diesen Vater, der immer wieder, Herr, sich anklagt, weil er sein Kind vernachlässigt hat. Vater, du machst alles neu, Herr. Du machst alles neu. Ich proklamiere deinen Segen. Vater, in Jesu Namen, Herr, diese Person, Herr, die sagt, sie hat keine Gaben, Herr. Und Vater, zeige, wie reich sie ist, Herr. Vater, in Jesu Namen, alle Blockaden der Hölle, alle Schlösser der Ketten der Finsternis, Vater, durch das Blut Jesu Christi, durch das Blut Jesu Christi, Masute canta sobra mana. Cara Masuria da lera sobra mana. Cura Masuria da lera maso. Lera sobra mana. Ora Masuria. Cora Masuria da lera basute canta. Le barabasuria da lera suri ruach tura basuriba. Le pleura suri. El Shaddai Elohim cura suri mana. Ora balabasuri aveta sumana. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. 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 Ich würde jetzt bitten, dass der Lobpreis unsere Anbetung anleitet. Währenddessen kann auch die Ordner nach vorne kommen zum Opfer heben. Wir werden hier vorne stehen, einfach um ein Gebet des Segens auszusprechen. Ich würde bitten, auch die Pastoren hier nach vorne zu kommen. Wenn du möchtest, darfst du gerne nach vorne kommen, aber lass dich anleiten vom Lobpreis. Ich freue mich so, der letzten Lobpreisabend. Ich bin so begeistert, wie Gott wirkt durch den Lobpreis.